Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Aufgrund einiger technischer Probleme letzte Woche bin das zweite Mal ich mit einem Interviewpartner heute da. Heute bei mir zu Gast Dr. Lara Steinhoff. Lara ist Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Und ich würde Sie jetzt bitten, sich ganz kurz nochmal selber vorzustellen, weil ich war schier überwältigt von deinem Lebenslauf. Also ich weiß gar nicht, was dir da jetzt gerade besonders wichtig ist herauszuheben. Deswegen würde ich dich gern bitten, das selber zu machen.
Das mache ich gerne. Am wichtigsten ist mir meine Selbstständigkeit im Moment, nämlich die Pfotenwerkstatt im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Die habe ich vor 2 Jahren gegründet. Das ist eine verhaltenstherapeutische Tierarztpraxis mit Hundeschule und Seminarzentrum dabei und mittlerweile auch schon einigen Mitarbeitern. Wir bieten da Hundetraining an, Verhaltenstherapie, Beratung zum Beispiel zur Fütterung des Hundes oder auch zur Schilddrüse. Und haben immer wieder Referenten da, jetzt in letzter Zeit natürlich pandemiebedingt eingeschränkt, aber nächstes Jahr dann sicherlich wieder mehr. Ich habe meine Doktorarbeit zur Schilddrüse geschrieben und bin deswegen in dem Bereich auch immer besonders intensiv unterwegs und freue mich, dass wir heute das Thema uns hier so ausgesucht haben, wie wir es uns ausgesucht haben.
Ja, unser Thema heute sollen ja die Hormone an sich sein. Jetzt ist im sprachlichen Gebrauch bei Hundehaltern das Wort Hormone ja ganz schnell, es kommt einem so leicht von den Lippen. Also ich selber jetzt habe mich ja dabei ertappt, wenn ich meinen Jungrüden jetzt mit 9 Monaten sehe, schiebe ich immer alles auf Hormone, weil dem fahren ja gerade die Hormone ein und der ist ja so, weil seine Hormone gerade durcheinander sind. Ich glaube, es ist vielen von uns so gar nicht bewusst, was sind Hormone denn jetzt eigentlich? Also dieses, wie gesagt, ein Begriff, den man ganz gern verwendet, viele Verhaltenssachen auch auf Hormone schiebt. Aber ich glaube, dass viele Hundehalter oder auch Trainer gar nicht genau wissen, was Hormone sind. Kannst du uns mal so ein bisschen aus der Patsche helfen?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch so unendlich viele Hormone. Ganz allgemein gesprochen sind Hormone Botenstoffe des Körpers, die in einem bestimmten Organ ausgeschüttet werden und dann in der Regel über den Blutkreislauf zu ihrem Wirkungsort transportiert werden. Und dieser Wirkungsort, das kann ein bestimmtes Organ sein. Du hast gerade deinen Jungrüden erwähnt. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass wir hier von Testosteron sprechen und dem Hoden sprechen. Wir können aber auch noch allgemeiner sprechen von Stresshormonen, vom Cortisol, was dann wiederum an anderen Organen wirkt. Das heißt, die Hormone werden in vielfältigsten Organen ausgeschüttet und wirken auch an genauso vielfältigen Organen und haben deswegen auch in den meisten Fällen eine ganz, ganz umfangreiche Wirkung auf den Körper.
Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen uns heute drei Kernbereiche vor. Das sind einmal die Stresshormone, einmal die Geschlechtshormone und dann zu guter Letzt die Schilddrüse. Gerade Stress ist ja so ein Bereich, den wir auch, so wie das Wort Hormone, ziemlich überstrapazieren und vieles einfach auf Stress runterreduzieren, beziehungsweise auch uns das als Ausrede ganz oft nehmen. Was für Stresshormone haben wir denn im Körper unserer Hunde und was bewirken sie tatsächlich?
Ja, da müssen wir nämlich wirklich gut unterscheiden, weil Stress ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern ganz normal ist. Da gibt es ja unterschiedlichste Sachen, die Stress auslösen können. Und in weiten Teilen gehört Stress ja zum Leben dazu und ist was, womit der Körper total gut umgehen kann. Denn wenn Stress nicht ein Stück weit auch Normalität wäre, dann gäbe es ja auch diese Stresshormone gar nicht, die ja erstmal dazu da sind, sich da entsprechend anzupassen und gut darauf reagieren zu können. Wir müssen ja so ein bisschen unterscheiden zwischen akutem und chronischem Stress. Und akuter Stress führt dazu, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. Das haben bestimmt viele schon mal gehört und kennen das Gefühl vom Achterbahnfahren oder wenn sie eine Spinne irgendwo in der Ecke im Zimmer entdeckt haben. Und das ist so das Hormon, was vielen bekannt ist. Das Noradrenalin gehört aber auch noch als Botenstoff zum akuten Stress dazu und auch das Dopamin als Botenstoff des Gehirns. Und akuter Stress, wie gesagt, muss gar nicht negativ sein, sondern dient erstmal nur dazu, dass der Körper sich anpassen kann. Klassischerweise nennt man das immer Flucht- oder Kampfmodus. Das heißt, man stellt sich auf Fliehen oder auf eine Konfrontation ein und diese Hormone bewirken, dass der Körper genau das schafft. Das heißt, die Herzfrequenz steigt, die Muskulatur wird besser durchblutet, Organe, die gerade nicht wichtig sind, wie die Haut oder auch der Verdauungstrakt, werden weniger versorgt, damit man sich auf das Wesentliche in dem Moment konzentrieren kann. Aufs Verhalten hat es auch ein paar Einflüsse, nämlich unter diesem Einfluss dieser akuten Stresshormone ist es so, dass Lernen und rationales Denken grundsätzlich schwerer fällt. Kann man sich ja auch vorstellen, ist in dem Moment ja auch in der Regel nicht ganz so wichtig. Was das Gehirn dann auch schlechter kann bei dem akuten Stress, ist, dass frühere Lernerfahrungen abgerufen werden. Impulskontrolle funktioniert da auch ganz schlecht und auch eine Reaktionshemmung, weil das, wie gesagt, ja auch erstmal nichts ist, was man klassischerweise in diesen Momenten unbedingt bräuchte. Beim chronischen Stress ist das ein bisschen anders. Häufig ist es beim chronischen Stress nämlich so, dass das kein positiver oder kein normaler, bewältigbarer Stress mehr ist. Und da haben wir es auch direkt mit anderen Hormonen zu tun. Da ist nämlich das Haupthormon das Cortisol. Wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann haben wir da auch Wirkungen auf den kompletten Stoffwechsel und auf ganz, ganz viele unterschiedliche Organe und haben da dann auch direkt ganz andere Effekte aufs Verhalten.
Jetzt sagst du eben Cortisol. Früher hat man solche Sachen, wenn ich mir jetzt so 20, 30 Jahre zurückdenke, hat man sich da gerade im Hundetraining ja überhaupt keine Gedanken dazu gemacht. Und ich habe jetzt selber gerade so einen Fall gehabt, ist gut, er ist jetzt 7 Jahre alt, mein mittlerer Rüde, der hatte immer zu wenig Cortisol und da ist ja mittlerweile auch Morbus Addison oder auch Morbus Cushing und so, das sind ja alles mittlerweile Krankheiten, die im Begriff sind, die auch gut behandelbar sind und behandelt werden. Wie typisch oder wie oft kommen tatsächlich diese Krankheiten vor oder wie oft interpretiert man es dann einfach doch so ein bisschen hinein in das Ganze?
Also gerade das Cushing, was du gerade angesprochen hast, ist ein total spannendes Stichwort, weil man da mittlerweile beim Menschen etliche Studien durchgeführt hat, auch was Verhalten angeht und konnte da bei Menschen feststellen, dass Menschen mit einem Cushing-Syndrom doch einen gewissen Zusammenhang dazu zu erkennen ist, dass sie an Depressionen erkranken. Denn ein hoher Cortisolspiegel, der führt auf Dauer dazu, dass Botenstoffe wie Serotonin, was ja so ein bisschen als Glückshormon auch bekannt ist, Noradrenalin, Dopamin und auch wirklich körpereigene Endorphine, also Glückshormone, abgebaut werden bzw. eine geringere Aktivität haben. Und das macht dann so typische Symptome wie Erschöpfung und Lethargie, ein vermehrtes Bedürfnis zu schlafen, aber dabei gar keinen erholsamen Schlaf finden, sich schlechter konzentrieren können, Schmerzen viel, viel doller empfinden, reaktiver sein, schlechter Freude empfinden können. Also das, was man vielleicht jetzt auch so, wenn man an Menschen denkt, so ein bisschen mit Burnout oder Depression in Zusammenhang bringen könnte, ohne dass das bei Menschen mein Spezialgebiet ist. Da muss ich immer vorsichtig sein. Da gibt es andere, die sich da bei Menschen sehr viel besser auskennen. Aber das ist ja das so das, was man typischerweise im Hinterkopf hat. Und wir können davon ausgehen, das Hundehirn und das Menschenhirn sind sich in weiten Teilen doch sehr, sehr ähnlich. Auch die Hormone und Botenstoffe, dass wir da unter Umständen auch beim Cushing-Hund ein Problem haben. Auf der anderen Seite, also Cushing nochmal kurz zur Erklärung, da haben wir ja auch krankheitsbedingt einen sehr, sehr hohen Cortisolspiegel. Jetzt hattest du eben von deinem Hund Morbus Addison erwähnt. Das ist sozusagen das genaue Gegenteil, also ein Mangel an Cortisol durch eine körperliche Erkrankung. Und auch das ist ein Problem, weil in gewisser Weise brauchen wir Cortisol definitiv, um auf Stress reagieren zu können. Ich würde aber tendenziell sagen, das sind beides Erkrankungen, die gibt es und die sollte man unbedingt im Kopf haben. Aber ich würde jetzt nicht bei jedem zweiten Hund mit Verhaltensproblemen denken, dass das die Ursache dahinter ist. Sondern klar, unbedingt mit abklären. Aber da würden mir andere Erkrankungen einfallen, die ich häufiger setzen würde als Ursache für Verhaltensprobleme.
Jetzt gibt es ja da nicht nur die primäre Erkrankung, sondern ja auch sekundäre Erkrankungen. Also weil meiner war, also wir hatten ja den Verdacht Morbus Addison, weil der Cortisolspiegel also tendenziell gegen null war. ACTH-Test war aber dann negativ. Das heißt, da war dann immer im Verdacht diese sekundäre Erkrankung. Was kann man sich jetzt vorstellen unter primär und sekundär? Also was ist da der Unterschied?
Es ist so, dass Hormone, das passt ganz gut zu unserer Einleitung, die sind nicht einfach irgendwie da im Körper, sondern wir haben da ziemlich komplexe Regelvorgänge. Und oft ist es so, dass jedes Hormon von diesen Hormonen Cortisol und Testosteron und Co. auch übergeschaltete Hormone hat. Das heißt, wir haben es zum Beispiel beim Cortisol so, dass wir aus dem Gehirn einmal den CRF haben. Das ist ein Hormon, was dazu führt, dass das ACTH aus der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird. Und das wiederum führt dann dazu, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt, wir haben zwei übergeordnete Stellen, die es braucht, bevor Cortisol ausgeschüttet wird aus der Nebenniere. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Nebenniere selbst ein Problem hat. Das heißt, die Nebenniere selbst kann kein Cortisol produzieren, weil sie erkrankt ist. Es kann aber auch sein, dass die Nebenniere wunderbar in Ordnung ist. Die Hirnanhangsdrüse hat aber ein Problem und kann kein ACTH ausschütten. Und in diesem Fall ist es so, dass das Hormon, was die Cortisolausschüttung stimulieren würde, fehlt und deswegen die Nebenniere nichts ausschüttet, obwohl sie eigentlich tipptopp in Ordnung ist. Und es würde dann sogar noch mal eine Stufe drüber gehen. Das heißt, es könnte sogar sein, die Hirnanhangsdrüse wäre auch in Ordnung, aber der CRF fehlt und kann nicht aus dem Hypothalamus ausgeschüttet werden. Das heißt, wir können uns da wie bei so einer Leiter immer weiter nach oben arbeiten. Und in deinem Fall, also man würde allgemein bei den Hormonen davon sprechen, dass es eine primäre Erkrankung ist, wenn das eigentliche Organ, also die Nebenniere, kein Cortisol ausschütten kann. Und sekundär wäre dann, dass die Hirnanhangsdrüse nicht in der Lage ist, ausreichend ACTH auszuschütten. Und deswegen schüttet die Nebenniere auch kein Cortisol aus.
Das heißt, man wird da eigentlich dann immer weitergehen auf Tertia etc., immer weiter, je nachdem, in welcher Ebene tatsächlich der Grund letzten Endes liegt. Okay?
Genau, und je höher wir in der Ebene sind, desto allgemeiner sind auch oft die Symptome. Weil die Steuerungszentren sich dann immer mehr gleichen. Das heißt, dann haben wir auch häufig andere Organsysteme, die betroffen sind, andere hormonelle Organe, die dann da ebenfalls Schwierigkeiten kriegen, je weiter wir in diese höher geschalteten Zentren reinschauen.
Ja, also ich fand das ja total spannend, weil wir hatten dann mal mit einer Prednisolongabe, mit einer geringen, probiert, ob es einen Unterschied macht beim Verhalten und so. Und für mich war es sehr spannend. Ich hatte ihn dann aus anderen medizinischen Gründen kastriert. Und ja, eine Kastration verändert ja auch den Hormonhaushalt dementsprechend. Und nach der Kastration hatten wir auf einmal einen normalen Cortisolhaushalt. Wie auch immer das begründbar ist, ich bin da einfach fachlich, fehlt mir jeglicher Bezug. Aber auf alle Fälle haben wir seit unserer Kastration einen normalen Cortisolhaushalt.
Ja, und das ist ja das beste Beispiel, wie unglaublich komplex das Ganze zusammenhängt. Wir sprechen gleich bestimmt nochmal bei den Geschlechtshormonen auch drüber, weil Cortisol und Testosteron tatsächlich ziemlich effektive Gegenspieler zueinander sind. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, wenn das Testosteron weg ist, dass dann definitiv auch umgekehrten Einfluss aufs Cortisol da sein kann. Ja.
Möchtest du zu den Stresshormonen noch was sagen? Ist dir noch was wichtig, dass unsere Hörer zu den Stresshormonen noch was wissen? Kann ich Stresshormone behandeln? Also behandeln hört sich jetzt blöd an, aber wenn mein Hund gefühlt für mich, ist natürlich Interpretation, unter Dauerstrom steht oder gestresst wirkt, weil wie gesagt, beobachten können wir ja nur beispielsweise angelegte Ohren, hochgezogene Maullefzen. Kann ich meinen Hund in seinem Hormonhaushalt, also jetzt nicht mit Medikamenten, aber so im Training, im Tagesablauf etc. unterstützen?
Ja, es ist so, dass wir theoretisch natürlich Medikamente zur Verfügung hätten, um Cortisol zu senken. Das bezieht sich aber nicht auf einen erhöhten Cortisol-Level durch Stress, durch Verhaltensprobleme, sondern tatsächlich auf dieses Cushing-Syndrom. Denn diese Medikamente sind absolut mit Vorsicht zu genießen und müssen auch beim Cushing-Patienten ganz sorgfältig eingesetzt werden, weil eigentlich körperlich sehr viel gefährlicher als ein hoher Cortisolspiegel der niedrige Cortisolspiegel ist. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Von daher würden wir die niemals für so einen Fall einsetzen. Was uns aber echt Probleme macht im Zusammenhang mit diesem chronisch hohen Cortisolspiegel, ist, dass wir die niedrigen Serotonin- und Noradrenalin- und Dopaminspiegel haben, weil das uns langfristig auch ja, Probleme macht, dabei ein Problemverhalten oder Verhaltensstörungen zu behandeln. Das heißt, wenn das der Fall ist, klar, wäre natürlich immer das erste Ziel, die Umwelt zu ändern, die Lebensumstände so zu ändern, dass der Hund einfach insgesamt weniger Stress empfindet. Manchmal geht das nicht, weil nicht alle umziehen können oder ihre Kinder abgeben können oder ähnliches. Das heißt, manchmal ist es einfach nicht möglich, die Lebensumstände so zu ändern, dass es für diesen Hund passt. Und ja, da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema, zum Beispiel Stichwort Fehlvermittlungen oder sowas, aber trotzdem, es ist, wie es ist und wir sind in der Situation, in der wir sind, und dann würde man tatsächlich, wenn das für diesen individuellen Hund notwendig ist, eher auf Medikamente gehen, die dort ansetzen, wo es darum geht, Serotonin zum Beispiel im Gehirn zu erhöhen oder ähnliches. Aber wie gesagt, an erster Stelle steht eigentlich immer Umwelt und Lebensumstände und Co. so zu ändern, dass weniger Stress da ist für den Hund.
Ja, ich merke das ja jetzt bei meinen, ich habe jetzt im Moment 4, ich hatte bis vor kurzem noch 5. Und auch da, also seit mein alter Rüde nicht mehr da ist, habe ich bei dem nächstjüngeren Rüden normalen Kotabsatz. Der stand durch den älteren Rüden ein bisschen unter Druck. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich offene Konflikte in meiner Gruppe hatte, aber es war doch ein permanenter Stresspegel da. Und das sind halt, wären wahrscheinlich auch so Momente, wo du sagst, man könnte den ein bisschen unterstützen, indem man sagt, es ist halt so, der lebt jetzt in der Gruppe, da ist jetzt kein offener Konflikt, man muss nicht permanent Hunde auseinandersperren, aber er wird sich wohler fühlen, wenn er nicht permanent mit diesem Rüden zusammen wäre, aber man könnte es tendenziell ein bisschen unterstützen. Das wären so Situationen, wo man
genau,
sagt.
Genau, da könnten wir zum Beispiel über den Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder so einhaken und da schauen, dass man da indirekt zum Beispiel über Tryptophan, Fütterung, einen höheren Serotoninspiegel oder so bekommt. Aber definitiv ein gutes Stichwort mit dem Durchfall, weil wir jetzt über so Auswirkungen aufs Verhalten gesprochen hatten, was die Stresshormone angeht. Aber klar, haben wir natürlich auch körperliche Auswirkungen. Durchfall ist so der Klassiker. Erbrechen würde auch dazugehören. Also es schlägt schnell mal auf den Magen-Darm-Trakt. Kann auch auf Haut- und Fellqualität sich auswirken, auf das Immunsystem, also allgemein zu einer schlechteren Immunleistung führen, Richtung Bewegungsapparat, Muskulatur zu Verspannungen oder Blockaden führen. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass häufig die Organe betroffen sind, wo der Körper unter Stress spart und schlechter durchblutet, so als Eselsbrücke, dass die dann halt langfristig auch die Probleme entwickeln.
Das heißt, es wäre jetzt auch Pfotenschlecken zum Beispiel, Rute jagen, so Geschichten wären dann natürlich auch dabei. Mhm. Dann, ne?
Viele Hunde mit so einem chronischen negativen Stress zeigen ja auch eine vermehrte Körperpflege, um sich selbst zu beruhigen. Sei es jetzt Pfoten, Rute an der Flanke saugen und solche Geschichten. Und das kann natürlich auch irgendwann mal abrutschen in Richtung abnorm repetitive Verhaltensweise, also sprich, was man so klassischerweise als Stereotypie kennt. Das wäre dann so das Worst-Case-Szenario, wenn es sich dann irgendwann in die Richtung entwickelt.
Ja, ja. Aber tatsächlich, wie gesagt, man kann, bevor man medikamentös einwirkt, auch mit Nahrungsergänzung, mit der richtigen Fütterung und mit gezielten Umweltbedingungen kreieren, schon sehr, sehr viel erreichen. Wenn wir nicht in einem Krankheitsbild sind.
Ja, definitiv. Und wäre auch immer das Ziel, weil natürlich jedes Medikament auch immer, was eine Wirkung hat, immer mit Nebenwirkungen einhergeht. Und deswegen, ja, wäre das unbedingt immer an erster Stelle. Und es wäre auch überhaupt nicht nachhaltig, jetzt zu sagen, an Lebensumständen, an Gesundheit, an Fütterung und Co. ändern wir gar nichts. Wir machen nur Medikamente. Das wäre auch insgesamt nicht so nachhaltig gedacht, ja.
Wir haben jetzt vorher schon kurz angesprochen, Cortisol und Testosteron, das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zu den Geschlechtshormonen. Hast du gesagt, das steht ja schon mal in engem Zusammenhang und deswegen könnte diese Verhaltensänderung beziehungsweise auch der Cortisolspiegel sich bei meinem Rüden dadurch gut stabilisiert haben. Und jetzt auch gerade Jungrüden, wenn man das nimmt, oder junge Hunde im pubertären Alter, da wird ja, wie gesagt, viel auf die Hormone geschoben. Welche Hormone wirken denn da und was kann man jetzt tatsächlich auf die Hormone schieben?
Ja, wir haben es insgesamt auch in der Pubertät mit vielen unterschiedlichen Hormonen zu tun, die da so wirken. Klar, der Klassiker, gerade wenn man einen Rüden hat, ist natürlich das Testosteron, an das man da denkt. Aber da spielen auch noch ganz andere Hormone und Botenstoffe mit rein. Das Dopamin spielt mit rein, auch das Serotonin als unsere Botenstoffe aus dem Gehirn, die wir eben angesprochen haben. Bei der Hündin, klar, auch das Testosteron. Aber natürlich, wenn wir rund um die Läufigkeit denken, ist es das Östrogen, was da im Vordergrund steht. Nach der Läufigkeit dann eher das Progesteron. Das Prolaktin kommt mit dazu. Das heißt, es ist wirklich ein absolut bunter Cocktail. Oxytocin habe ich gerade gar nicht angesprochen, auch noch mit dabei. Genau, das heißt, wir können gar nicht so das Testosteron als das böse Pubertätshormon schlechthin dahinstellen, sondern es ist ein totaler Cocktail. Und die Überleitung so vom Stress passt eigentlich ganz schön, weil man ja schon den Eindruck gewinnen kann, wenn man so pubertierende Junghunde sieht, sei es jetzt Rüden oder Hündin, das ist schon auch was stressig, ne? Aber auch das gehört dazu. Auch bei Menschen, wenn man so an die eigene Pubertät zurückdenkt, ist ja auch irgendwie ganz schön viel Stress dabei gewesen. Aber die Wogen glätten sich ja auch dann wieder mit zunehmender Entwicklung.
Jetzt konzentrieren sich die Schlechter, haben mehr Interesse an anderen Dingen als ihren Hunden, also ihren Menschen. Spielen da wirklich die Hormone so eine große Rolle, dass ich sage, der kann sich jetzt wirklich nicht mehr an mich erinnern, jetzt im bösen Fall, für den ist alles andere viel wichtiger als ich?
Das würde ich tatsächlich gar nicht so sehr auf die Geschlechtshormone schieben, sondern das ist ja im Wesentlichen dadurch bedingt, dass das komplette Hirn sich umbaut, das graue, weiße Substanz ineinander umgewandelt wird, Verknüpfungen werden gelöst, Nerven werden ummantelt, damit es später mal effektiver funktioniert mit der Reizleitung. Hat leider den kleinen Nachteil, dass es kurzfristig gar nicht gut funktioniert, wie das so ist mit einer Großbaustelle. Und ja, natürlich haben die Geschlechtshormone auch einen Einfluss auf diese Gehirnentwicklung und sind dafür auch wichtig. Aber die würde ich jetzt nicht da an erste Stelle setzen, sondern das sieht man ja auch ganz gut. Das betrifft ja Rüden wie Hündinnen. Und bei den Hündinnen ist ja immer ganz gut zu sehen, da ist ja dieser Östrogenanstieg vor allen Dingen kurz vor der ersten Läufigkeit. Diese Verhaltenssymptome des Junghundealters sind ja aber oft schon deutlich vorher, bevor die das erste Mal läufig werden. Das heißt, daran kann man es ganz gut sehen, dass die Geschlechtshormone jetzt nicht die alleinigen Übeltäter dieses Junghundeverhaltens sind.
Was kann man denn jetzt dann wirklich auf die Geschlechtshormone schieben? Also wo kann ich wirklich sagen, dann merkt man jetzt, da ist wirklich hormonell was im Gange?
Also was zum Beispiel recht eindeutig ist, ist, wenn wir uns zuerst die Rüden anschauen, wenn die vermehrtes Interesse daran haben, am Urin von läufigen Hündinnen zu schnuppern und dann auch gefühlt so im Tunnel sind und mit den Zehen klappern, um noch mehr Duft aufzunehmen, dass man die in dem Moment ja wirklich gar nicht mehr ansprechen kann. Und die auch höchstwahrscheinlich viel auf der Suche sind oder wenn irgendwo in der Nachbarschaft eine Hündin läufig ist und die nicht mehr fressen mögen, nur noch an der Haustür sitzen und weinen und gar nicht mehr viel mit ihnen los ist, da auch fahrig und unkonzentriert wirken, das ist dann schon relativ eindeutig, dass das mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit Testosteron bedingt ist. Bei der Hündin ist es dann so, dass ja das Östrogen rund um die erste Läufigkeit ganz unterschiedlich wirken kann. Es gibt Hündinnen, die deutlich stressanfälliger sind und auch ängstlicher sind, als man sie so kennt, teilweise auch mehr Aggressionsverhalten zeigen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch total viele Halter, die sagen, ihre Hündin wirkt wie immer in der Läufigkeit und sie merken da gar keine großen Unterschiede. Also es ist ganz unterschiedlich. Nach der Läufigkeit ist ja vor allen Dingen das Progesteron im Vordergrund. Und das Progesteron kann man so als Eselsbrücke sich merken, das macht so ein bisschen häuslich. Das heißt, während das Östrogen eher in Anführungszeichen waghalsiges Partyverhalten bedingt, damit man ja auch so vom Hintergrund her als Hündin ein bisschen rumkommt in der Phase, wo es sich lohnt, macht das Progesteron, was ja so das Trächtigkeitshormon ist, eher häuslich, ruhig, gedämpft. Manche Besitzer beschreiben ihre Hündin ja schon fast als depressiv in so einer Phase, wobei es, wenn es jetzt keine extremen Ausmaße annimmt, ja auch erstmal relativ normal ist für die Hündin. Denn wenn sie tatsächlich trächtig wäre, dann wäre es ja auch eine gute Idee, sich etwas zu schonen und etwas ruhigere Kugel zu schieben.
Kann man irgendwie sagen, dass so Scheinträchtigkeiten oder eben dieses Verhalten danach, dass das mehr geworden ist in den letzten Jahren? Weil gefühlt hat man das früher, entweder man hat es mehr ignoriert oder nimmt man es jetzt bewusster wahr, oder es ist tatsächlich mehr geworden bei unseren heutigen gezüchteten Hunden?
Kann ich tatsächlich, also fällt mir ganz schwer zu sagen, ob es wirklich in echt mehr geworden ist. Tendenziell glaube ich, dass immer das Missverständnis da ist, dass manche Menschen denken, Scheinträchtigkeit wäre was Krankhaftes oder was man irgendwie behandeln müsste, sobald es da ist. Und das ist, glaube ich, schon mehr geworden. Dass früher mehr so das Verständnis möglicherweise da war, dass das dazugehört zu einem normalen Zyklus, weil der Körper der Hündin in weiten Teilen hormonell erstmal gar nicht groß unterscheidet, ob die trächtig geworden ist oder nicht trächtig geworden ist. Das heißt, wir haben so oder so einen Progesteronanstieg, ob trächtig oder nicht, ungefähr für die Dauer, die so eine Trächtigkeit dauern würde. Das heißt, ungefähr für plus minus 60 Tage. Und danach dann auch entsprechend Prolaktinausschüttung. Wir haben teilweise etwas Milch im Gesäuge, teilweise ein bisschen angebildetes Gesäuge. Das ist aber erstmal nichts Krankhaftes, sondern das gehört einfach dazu. Es sei denn, es nimmt so starke Ausmaße an, dass wirklich ein Leidensdruck da ist. Das heißt, das Gesäuge könnte sich natürlich entzünden oder die Hündin ist massiv gestresst, sammelt Kuscheltiere und Pantoffeln und bewacht die, zeigt vielleicht sogar massives Aggressionsverhalten gegen ihre Besitzer in dem Zuge, möchte vielleicht auch gar nichts mehr essen. Das heißt, dann sind wir natürlich schon in so einem Bereich, wo man überlegen muss, wo soll die Reise hingehen, wie gehen wir damit um. Aber das betrifft ja eigentlich gar nicht so viele Hunde. Also viele haben vielleicht ein bisschen angebildetes Gesäuge, sind ein bisschen ruhiger, fressen ein bisschen schlechter. Aber das allein ist jetzt erstmal normal.
Ja, weil man das jetzt, ich habe letztens erst einen wissenschaftlichen Artikel zum Thema Trächtigkeitsverlauf und Paarungsbereitschaft zum Thema Wölfe gelesen. Und da war es ja tatsächlich so, dass diese Scheinträchtigkeiten oft das Überleben der Welpen gesichert haben, wenn andere Hündin eben trächtig war, weil die dann sozusagen als Ammen einspringen mussten, wenn die eigene Mutter zu wenig Milch hatte oder sogar verstorben ist bei der Geburt der Jungwölfe. Wenn man das halt vergleicht mit unseren Hunden, hat man ja doch trotzdem so ein bisschen Unterschied, weil da gab es in diesem, erstens mal hatte der Wolfsrüde nur einmal im Jahr diese Paarungsbereitschaft auch und die Läufigkeiten waren ja auch nur einjährig. Und da hat sich doch bei unseren Hunden jetzt schon einiges getan mit dieser dauerhaften Paarungsbereitschaft unserer Rüden und mit den zweimal jährlichen Läufigkeiten der Hündinnen. Welche Auswirkungen hat das tatsächlich aufs Verhalten, diese dauerhafte Hormongeschichte bei unseren Hunden?
Ja, also ich glaube, die Herausforderung ist vor allen Dingen je nachdem, wo man lebt. Ne? Tendenziell habe ich jetzt den Vergleich ganz gut. Ich habe ja die letzten 10 Jahre in Hannover gelebt und da auch recht zentral. Das heißt, da war eine unglaublich hohe Hundedichte auf sehr wenigen Quadratmetern. Und jetzt ist es das ganze Gegenteil. Ich wohne hier außerhalb, weit ab vom Schuss. Und da ist es eher so eine Rarität, dass man dann tatsächlich vielleicht mal alle 2 Wochen einen Hund auf dem Spaziergang trifft von Leuten, die hier zufällig hingefahren sind. Und allgemein ist es hier natürlich auch weniger dicht besiedelt. Das heißt, ich erlebe schon große Unterschiede auch hinsichtlich dessen, was gerade Rüdenbesitzer erzählen. Denn klar, bei der Wohnsituation in Hannover, da sind ja immer 10 Hündinnen aus der unmittelbaren Nachbarschaft gleichzeitig läufig. Hier ist es meist doch sehr eingegrenzt auf Hündin XY, die dann alle zweimal im Jahr oder vielleicht sogar noch seltener läufig ist. Das heißt, ja, damit ist natürlich dann das auch für die Hunde möglicherweise etwas leichter, als unter so einem, in Anführungszeichen, Dauerbeschuss zu beleben, was ja erstmal ja eher ungewöhnlich ist.
Kann es tatsächlich sein, dass so ein Dauerbeschuss, wenn ich permanent paarungsbereite Rüden in meiner Umgebung habe, auch als Hündin, Läufigkeiten vermehrt auslöst? Und wenn ich sage, ich nehme den ländlichen Bereich, dass die Hündin sich darauf einstellt, es sind nicht so viele Rüden verfügbar, ich reduziere meine Läufigkeiten, kann die Entwicklung in die Richtung gehen überhaupt? Ich weiß, es ist jetzt sehr hypothetisch.
Gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Untersuchungen zu gibt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ob es da irgendwie eine Wechselwirkung zu gibt. Meines Wissens nach ist der Rhythmus des Zyklus der Hündin glaube ich, weniger gesteuert durch Wahrnehmen von Testosteron, Geruch oder ähnlichem. Da würde ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Also falls irgendjemand, vielleicht auch der Zuhörer, da eine spannende Untersuchung zu findet, wären wir, glaube ich, beide sehr interessiert, dass uns die hier weitergeleitet wird.
Schön, wenn da Fragen auftauchen. Ne? So, also einfach, ja, ist mir nur gerade spontan eingefallen, dass das ganz interessant wäre, ob das wieder eine Rückentwicklung geben könnte, wenn die Populationsdichte geringer ist.
Es bräuchte auf jeden Fall sehr viel Zeit. Das steht fest.
Ja.
Bis dass da irgendwie ein Effekt zu sehen ist.
Man könnte ja zum Beispiel auch Vergleiche wahrscheinlich ziehen zu Ballungsräumen und dann jetzt Skandinavien beispielsweise. Ne? Wenn man da ähnliche Hunderassen finden würde, wird das wahrscheinlich auch schon mal interessant sein, wie es da von den Läufigkeiten der Hunde aussieht. Und von
das
den.
Stimmt. Wobei die da ja natürlich dann auch wieder einen unterschiedlichen Genpool haben. Das müssten wir vorher eliminieren, diesen Störfaktor.
Ja. Das ist eine große Schwierigkeit bei wissenschaftlichen Studien im Hundesektor, oder?
Ja, das stimmt.
Dass es einfach so viele Komponenten gibt, die da mitspielen und die man einfach nicht alle, wenn es jetzt keine Laborstudie ist, sondern eine Feldstudie, einfach nicht ausgrenzt oder aus.
Ja, das macht es echt schwer.
Ja, jetzt haben wir über Testosteron, Östrogen gesprochen, wir haben über die Scheinträchtigkeit gesprochen. Gibt es zu den Geschlechtshormonen noch was du uns mitteilen möchtest?
Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass es so viele Verhaltensweisen gibt, die mit Geschlechtshormonen in Zusammenhang gebracht werden und aber eigentlich gar nicht in dem wirklichen Zusammenhang stehen. Also was ich zum Beispiel ganz, ganz oft habe, ist das Thema Aufreiten. Gerade bei Jungkunden immer mal wieder hat man dann doch so Fälle, wo gesagt wird, ach, der Welpe am besten schon, der reitet so viel auf im Spiel, den müssen wir ganz früh kastrieren, das wird sonst um Gottes Willen was geben. Und da finde ich es immer ganz wichtig, gerade was dieses Thema Aufreiten angeht, das beschäftigt ja doch ganz viele Hundehalter, dass das ja oft gar nicht sexuell motiviert ist, sondern zum Beispiel mit Stress in Zusammenhang stehen kann, dem Stressabbau dienen kann oder als Übersprungsverhalten gezeigt wird im Rahmen von der Spielsequenz. Auch tatsächlich von Rüden wie von Hündinnen bei Rüden und bei Hündinnen gezeigt wird, also vollkommen losgelöst von so einem sexuellen Kontext, auch teilweise einfach Bestandteil von einem Ausprobieren im Spiel sein kann. Und da lohnt es sich wirklich mit der Lupe mal ganz genau drauf zu schauen, ob das nicht eher andere Ursachen hat, das Aufreiten, als ein pathologisch erhöhten Testosteronspiegel, was ja dann doch in den allerseltensten Fällen die Antwort auf die Frage ist. Ganz oft habe ich auch dieses Thema Testosteron beim Thema Hund-Hund-Probleme, gerade an der Leine. Und ganz, ganz oft habe ich es leider, dass Hunde, Besitzer und Besitzerinnen zu mir kommen, wo der Hund eben ein Aggressionsverhalten gegen andere Hunde zeigt und schon mal kastriert wurde, aber die Kastration hat nichts gebracht. Und dann kommen sie, und das ist eigentlich immer schade, wenn man feststellt, eigentlich haben wir einen Hund, der vorrangig ängstliches und unsicheres Verhalten zeigt. Mhm. Und da sind es ja dann doch die Hunde, die eher davon profitieren, Testosteron mehr im Blutkreislauf zu haben als Hormon, was eher so ein bisschen mutig macht. Genau, das heißt, auch da lohnt es sich immer mit der Lupe nochmal drauf zu schauen, was zeigt da überhaupt der Hund für ein Verhalten. Ich habe es auch immer mal wieder, dass Geschlechtshormone verantwortlich gemacht werden für Jagdverhalten. Auch da muss man sagen, dass Jagdverhalten mit Geschlechtshormonen eigentlich gar nichts zu tun hat. Das Jagdverhalten entsteht in einem ganz anderen Gehirnbereich, hat ganz andere Botenstoffe. Also es lohnt sich wirklich bei sämtlichen Verhaltensweisen ganz genau zu gucken, welche Hormone spielen da mit rein und ja, welche Ursachen könnten da noch eine Rolle spielen.
Ja, ich habe den Fehler selber gemacht bei meinem ältesten, mittlerweile verstorbenen Rüden. Der war knapp 3,5 und das war wirklich alltagsmäßig ein Engel von einem Hund. Also den haben läufige Hündinnen nicht interessiert, der war im Alltag umgänglich. Nur beim Training, also ich habe Rettungshundearbeit mit ihm damals angefangen, hat der Hund einfach ungehorsam gezeigt. Also heute würde ich es nicht mehr als ungehorsam bezeichnen. Damals war das für mich dieser Ungehorsam und hat dann also viel Markierverhalten im Wald gezeigt. Und dann kamen natürlich die super Tipps, lass den doch mal kastrieren. Und ich wollte es eigentlich erst nur eine chemische Kastration machen und dann war ich kurz vor der chemischen Spritze, bevor er die Spritze bekommen hat, war ich nochmal trainieren und er hat mir ein Revier auf dem Hundeplatz markiert. Ich habe gesagt, so, und heute kommen die Eier ab. Also heute so rückwirkend gedacht, war das die dümmste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil es hat ihn tatsächlich unsicherer gemacht, weil es war bei ihm alles nur nicht hormonell und nicht Testosteron bedingt. Es war einfach nur meine Unfähigkeit, ihn zu trainieren. Und deswegen, ich bin immer heute sehr vorsichtig, jemandem eine Kastration an die Hand zu geben, wenn ich die Umstände nicht genau kenne. Und dieses Pauschalkastrieren ist für mich eigentlich echt, ja, eine schlimme Sache, die mittlerweile passiert und auch vor allem in welchem Alter das oft passiert.
Ja, man muss super gut hinschauen, ne? Genauso wie du gerade schon sagtest, was wirklich da die Umstände sind für das Verhalten. Und ja, ganz schön, dass man im Zweifelsfall, weil manchmal habe ich es tatsächlich auch, dass ich mir sage, ja, der Hund hat schon oder der Rüde hat vielleicht wirklich einen massiven Stress, unter dem er lebt, weil er vielleicht mit 25 Hündinnen in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt. Auf der anderen Seite ist es aber nicht gerade der sicherste Kandidat. Vielleicht hilft es ihm, weniger gestresst zu sein und dadurch sicherer zu sein. Vielleicht wird er aber auch unsicherer, wenn Testosteron fehlt. Das ist ja so ein bisschen so eine Glaskugel, ne? Und von daher ist es wirklich eine Hilfe, dass man es zumindest beim Rüden chemisch testen kann gegebenenfalls und dann schon mal mehr eine Idee hat, worauf es gegebenenfalls hinauslaufen könnte.
Wobei beim zweiten Rüden, beim schwarzen, also bei meinem schwarzen Aussehen, hatte ich das dann probiert mit der Spritze vorher, also mit dem Chip tatsächlich. Und der Chip hatte nicht einmal annähernd die Wirkung, die tatsächliche Kastration dann hatte. Mit dem Chip konnte ich nicht den Cortisolspiegel sozusagen heben. Mit der tatsächlichen Kastration war das echt innerhalb kürzester Zeit ein normaler Cortisolspiegel.
Ja, wir haben ja spannenderweise da beim Chip und bei der richtigen Kastration immer noch einen kleinen hormonellen Unterschied. Gar nicht mal beim Testosteron, das ist ja in beiden Fällen Gen 0, aber beim übergeschalteten Hormon, nämlich beim LH, haben wir es so, dass das LH beim kastrierten Hund, also da, wo die Hoden entfernt wurden, hoch ist. Beim Chip ist es aber niedrig. Aber man weiß bisher noch gar nicht, welche Effekte auf Verhalten und Co. das LH hat. Das heißt, da stehen wir auch noch am Anfang der Forschung. Da kommt bestimmt noch einiges in den nächsten Jahren.
Bezüglich Geschlechtshormone noch eine Frage. Wenn ich jetzt meine Hunde vergleiche, also ich habe jetzt, also ich hatte 3 Aussies, einen Terrier-Mischling und jetzt einen Coolie. Wenn ich die Aussies mit dem Terrier oder auch jetzt mit dem Coolie vergleiche, also so früh wie der Terrier hat keiner das Bein gehoben, so viel Markierverhalten, so viel Rammelverhalten hat sonst keiner meiner Hunde gezeigt. Also der hat mit 12 Wochen das Bein gehoben und danach war keine blonde Hündin mehr vor ihm sicher. Kann man wirklich sagen, bei kleinen Hunden ist das geschlechtshormonell anders als bei großen?
Auch da kenne ich keine Untersuchung. Meine eigene Erfahrung sagt aber eindeutig ein Ja. Also gerade die kleinen Terrier, die kleinen Dackel und sonstige kleine Hunde, sei es jetzt Malteser, Havaneser und Co., die fallen schon wirklich, zumindest in meinem Kundenstamm, überdurchschnittlich häufig damit auf, sehr, sehr früh zu markieren, sehr, sehr intensiv Indoor, Outdoor zu markieren und ja, doch, könnte ich so unterschreiben.
Also für mich war das total schockierend, weil ich einfach so Sachen von den anderen Rüden, die ich hatte, überhaupt nicht kannte. Also der Kleine hat in einem fremden Haushalt, ich konnte den nirgends mit hinnehmen, der hat, wenn das ein Hundehaushalt war, Indoor alles markiert und das war einfach Verhalten, das ich nicht kannte von meinen anderen Hunden.
Ja, doch, ich finde auch, also wenn Kunden sich mit dieser Fragestellung oder Problemstellung melden, dann, ich habe es, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht in all den Jahren ein einziges Mal mit einem größeren Hund und sonst was, wirklich immer kleine Terrier oder andere kleine Hunderassen.
Okay, aber auch da wäre es spannend, dass falls jemand eine Studie zu diesem Thema hat, würde es uns interessieren.
Das könnte man doch echt gut mit so einem Fragebogen mal evaluieren, das ist ja doch.
Ja, wenn man das wirklich, ja. Aber wie gesagt, also für mich war das sehr schockierend, wie ich habe ihn ja erst mit 10 Wochen bekommen und mit 12 Wochen geht der draußen mit einer Selbstverständlichkeit, hebt er das Bein und es war wirklich nicht pinkeln, es war tatsächlich mit 12 Wochen markieren. Und du stehst da und denkst dir, nee.
Ja, das ist wirklich ungewohnt, gerade wenn man dann auch noch von den großen Hunden kommt, ne, dann, und das anders kennt, dann ist die Überraschung umso größer.
Ja, absolut, absolut. Also auch bei dem hat schon die chemische Kastration damals viel gewirkt und das ist einer der Hunde, wo ich überhaupt nicht nachgedacht habe, ob ich den kastrieren lasse oder nicht, weil es war wirklich unerträglich, was der mit blonden Hündinnen gemacht hat und wie der sich indoor verhalten hat. Also das ging gar nicht.
Ja, wir haben auch den Terrier von meinen Eltern, auch ein kleiner Terrier, auch gut dabei. Und der hat es tatsächlich so extrem gehabt, dass der über lange, lange Zeiten überhaupt nicht mehr gefressen hat, wirklich schon bedrohlich abgemagert ist. Der hat sich das Fell selbst rausgerupft. Und da muss man tatsächlich sagen, da war wirklich der Leidensdruck da und es war schlagartig besser mit der chemischen Kastration, war danach wieder schlechter, damit wieder besser, sodass dann irgendwann da auch die Entscheidung pro Kastration gefallen ist bei dem kleinen Kerlchen. Ja.
Ja, also bei mir war tatsächlich, also nach der ersten chemischen Kastration, so klar dieser Unterschied und wie viel mehr Lebensqualität der Hund natürlich bekommen hat, weil ansonsten muss ich den jedes Mal anleinen, wenn der nur von Weitem irgendwo eine blonde Hündin gesehen hat. Also was war wirklich Präferenz, blonde Hündinnen? Also Golden Retriever Hündinnen waren nicht sicher und jetzt kann ich den wirklich freilaufen lassen. Er markiert für die Verhältnisse im Vergleich zu meinen anderen Hunden immer noch viel mehr, aber also kein Vergleich zu unkastriert. Also wirklich, ja.
Das kann ich mir vorstellen.
So, ich würde sagen, wir leiten über zu den Schilddrüsenhormonen und deinem Spezial- und Lieblingsgebiet. Und da lasse ich dich jetzt einfach einmal losplaudern. Vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick auf Modekrankheit, dass wir da vielleicht diesen Übergang ein bisschen kriegen, weil ja, oft ist jetzt bei mir in der Hundeschule, ja, beim Tierarzt ist mir gesagt, beim Schilddrüse, deswegen macht mein Hund das. Man nimmt es halt, glaube ich, jetzt oft mittlerweile als Ausrede, weil es so bekannt geworden ist.
Ja, und es ist tatsächlich auch ein Punkt mit diesem Bekanntheitsgrad, weil sicherlich Erkrankungen im Allgemeinen, hormonelle Erkrankungen, das Verhalten der Hunde auch negativ beeinflussen. Aber es gibt halt so, so viele Erkrankungen, die in Frage kommen. Und von der Häufigkeit her sehe ich andere Erkrankungen bei mir doch deutlich häufiger als die Schilddrüse, sei es jetzt Schmerzen jeglicher Art, Allergien und Co. Nichtsdestotrotz löst das dann eher Überraschung aus, wenn man das anspricht als Ursache, wohingegen die Schilddrüse ja so auf breites Verständnis stößt, was natürlich auf der einen Seite irgendwie schön ist, dass diese Erkrankung es schon mal geschafft hat. Aber andere Erkrankungen, die häufiger sind, wären natürlich auch super, wenn die auch noch in den Fokus geraten würden. Es ist so, dass beim Hund ja vor allen Dingen eine Unterfunktion der Schilddrüse auftritt, wenn die Schilddrüse erkrankt ist. Eine Überfunktion ist sehr selten. Das betrifft dann eher die älteren Hunde, die einen Tumor in der Schilddrüse haben. Und deswegen zu viel an Schilddrüsenhormonen. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr selten. Das ist klassischerweise eher die Katze, die unter einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Der Hund ist eigentlich eher der Patient, der dann eine Unterfunktion hat. Das heißt, er hat zu wenig Schilddrüsenhormone. Und es gibt natürlich da Zusammenhänge, wenn wir in Richtung Humanmedizin schauen, dass eine wirklich klassische klinische Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel mit Depressionen vergesellschaftet sein kann oder mit Angststörungen oder mit einer reduzierten Lernfähigkeit. Ich warne aber immer davor, zu schnell einen Umkehrschluss zu machen. Das heißt, nur weil ein Mensch, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, eher Depression, Angststörung oder eine reduzierte Lernfähigkeit aufweisen kann, solange sie nicht behandelt ist, heißt das nicht, dass sofort ja jeder Mensch mit einer Angststörung eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also wir können diesen Rückweg nicht automatisch gehen. Und man hat auch einige Untersuchungen zur Schilddrüse, Schilddrüsenhormon und Co. bei Ratten durchgeführt, so als dem klassischen Labortierchen und konnte da auch einige Zusammenhänge feststellen mit Lernverhalten, also einem verbesserten Lernen bei höheren Schilddrüsenhormonspiegeln. Allerdings ja, muss man natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Studien von Menschen, Studien von einer Ratte auf Hunde übertragen möchte, weil es dann doch etliche Kriterien gibt, die in diesen Studien genutzt werden, die können wir für Hunde gar nicht nutzen. Was wir bei Menschen total viel haben, sind so Selbstevaluationen in Fragebögen. Das funktioniert ja nicht beim Hund. Das heißt, da kann höchstens der Besitzer aktiv werden und der Besitzer indirekt was beobachten. Da haben wir natürlich immer die große Gefahr, dass das einfach gefärbt ist durch die Brille, durch die der jeweilige Mensch dann schaut. Wir haben auch so ein paar Untersuchungen, die wir bei Menschen durchführen können, auf labordiagnostischer Ebene, die beim Hund eher weniger durchgeführt werden können. Und von daher, ja, müssen wir bei dieser Übertragbarkeit immer so ein bisschen schauen. Es gibt natürlich auch eine riesige Bandbreite oder zumindest eine ja doch recht große Bandbreite an Untersuchungen, die beim Hund durchgeführt wurden zur Schilddrüse und zum Verhalten. Und auch da muss man immer ganz genau schauen, was wurde denn da gerade untersucht. Es gibt einige Studien, die zum Beispiel, ja, oder vielmehr sind es eigentlich Fallberichte, die vorgestellt werden von Hunden mit einer sehr, sehr deutlichen Schilddrüsenunterfunktion, die dann auch Verhaltensprobleme zeigen, wie Aggressionsverhalten. Das ist ja aber auch nicht sehr verwunderlich, denn wenn ich ein richtig großes körperliches Problem habe, dann ist es klar, dass die Nerven in Anführungszeichen ein bisschen blank liegen und dass man dann auch eher mal mit Aggressionsverhalten reagiert. Aber auch da ist der Rückweg halt immer das Schwierige. Und was bisher eben nicht nachgewiesen werden konnte, was sogar teilweise in einigen Studien widerlegt werden konnte, ist, dass Hunde mit Verhaltensproblemen überdurchschnittlich häufig eine Schilddrüsenunterfunktion hätten. Das heißt, die Häufigkeit der Schilddrüsenunterfunktion unter der Hundepopulation ist je nachdem, wo man guckt und wo man untersucht, so zwischen 0,2 und 0,8%. Und wir können davon ausgehen, dass diese Häufigkeit der Verteilung auch bei Hunden mit Verhaltensproblemen der Fall ist. Das heißt, es lohnt sich zu untersuchen. Wenn wir das jetzt mal ganz großzügig runden würden, dann ist es knapp einer von 100, ein bisschen weniger, wenn wir da in den oberen Bereich gehen. Also definitiv was, was man untersuchen sollte. Aber es spiegelt nicht so ganz das wider, was man auf manchen ja, Hundeplätzen oder so hört, ne, wo ja gefühlt jeder zweite Hund betroffen ist. Das lässt sich definitiv durch die Studie nicht abdecken. Das konnte so noch nicht nachgewiesen werden. Eher das Gegenteil. Und es ist ja total verständlich, dass man sich das teilweise vielleicht auch ein bisschen wünscht, gerade wenn man einen hohen Leidensdruck hat als Besitzer oder Besitzerin, dass man vielleicht eine Tablette geben könnte und es wird besser. Das wäre ja wirklich das Optimum schlechthin, auch für den Hund, für alle Beteiligten. Von daher ist der Wunsch ja absolut nachvollziehbar. Und jetzt haben wir gleichzeitig auch noch die Herausforderung, dass der Schilddrüsenstoffwechsel durch ganz, ganz viele Einflussfaktoren beeinflusst wird. Das heißt, zum Beispiel Stress kann die Schilddrüsenhormone senken. Andere Erkrankungen können die Schilddrüsenhormone senken im Blut und das kann natürlich so eine Unterfunktion auch schnell mal vortäuschen. Das heißt, wenn wir Hunde mit Problemverhalten haben, können wir ja davon ausgehen, dass die vermehrt gestresst sind und wenn wir dann Schilddrüsenhormone messen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die im unteren Bereich sind. Und die große Frage ist ja dann, naja, sind sie es halt, weil der Hund gestresst ist und ein Problemverhalten hat oder hat der Hund dieses Problemverhalten und ist gestresst, weil er eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Und da muss man wirklich, wirklich gute Diagnostik betreiben, muss die Ernährung des Hundes, die restliche Gesundheit und weitere Untersuchungen da ins Boot holen, beim Verhalten nochmal einen ausführlichen Vorbericht dazu nehmen, um da wirklich Licht ins Dunkle zu bringen, ob das jetzt die Ursache ist oder nicht, ob es sich lohnen würde, vielleicht versuchsweise Schilddrüsenhormone zu geben, aber so ganz leichtfertig sollte man das ja dann auch nicht tun.
Ja, man hat ja jetzt auch, also ich kann mich so irgendwie dunkel erinnern, eine Bekannte mit einer Hoverwart-Hündin, die hat sehr viel Kopffleisch gefüttert. Und da waren Schilddrüsenanteile dabei. Und auch das kann ja, soweit ich weiß, zu einer Veränderung der Schilddrüsenwerte führen, oder?
Absolut. Wir haben da in der Zeit, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, eine kleine Mini-Studie gehabt, in der Hunde dieses Kopffleisch eben bekommen haben mit Schilddrüsengewebe. Und was man da sehen konnte, war spannenderweise nicht nur, dass natürlich kurz nach der Aufnahme die Schilddrüsenhormonspiegel im Blut extrem ansteigen. Klar, das wäre ja zu erwarten, sondern dass die bei, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es bei einem oder bei zwei Hunden so war, einige Tage danach unterhalb des normalen Bereichs gesunken sind. Das heißt, unter den Referenzbereich gesunken sind. Möglicherweise, weil die Schilddrüse zu stark gegengearbeitet hat, gegen die Hormone, die von außen gekommen sind, sprich sich selbst zu stark runtergefahren hat und deswegen kurzfristig so niedrige Spiegel zu sehen waren. Das heißt, es kann uns in beide Richtungen die Diagnostik so ein bisschen zerschießen, wenn die Hunde Schilddrüse gefüttert bekommen. Ist ja in der Regel vom Rind. Es kann sein, der Hund ist schilddrüsengesund und die Werte sind total hoch, weil er das jetzt gerade kurzfristig gefressen hat. Und wir denken schon, um Gottes Willen, vielleicht ein Schilddrüsentumor. Es kann aber auch sein, wir messen ein paar Tage später und wir haben total niedrige Werte und denken, die Schilddrüse arbeitet nicht richtig. Oder was natürlich auch sein kann, der Hund hat eine Unterfunktion. Ich merke das aber nicht, weil die Werte normal sind, weil er halt das Schilddrüsengewebe gefressen hat kurz zuvor. Also kann sozusagen in alle Richtungen gehen, was das angeht.
Das heißt aber, es kann auch sein, dass die Schilddrüse ihre Produktion völlig einstellt, wenn ich permanent durch die Zugabe von Kopffleisch Schilddrüsenhormone zufütter, oder? Eine gesunde Schilddrüse.
Völlig wahrscheinlich nicht, aber zu einem ziemlich starken Ausmaß wird sie die Tätigkeit herunterfahren. Ja, denn auch bei der Schilddrüse haben wir wieder diese Dreierkaskade. Das heißt, wir haben einmal das TRH, was ausgeschüttet wird aus dem Gehirn, dann von der Hirnanhangsdrüse das TSH und dann aus der Schilddrüse selbst das T4 und T3 als die typischen Schilddrüsenhormone. Und das Ganze wirkt wie bei einer Heizung mit einer negativen Rückkopplung. Das heißt, es ist wie mit dem Heizungsthermostat. Wenn es im Raum zu warm wird, reguliert es runter. Und so ist es auch mit der Schilddrüse. Wenn viele Schilddrüsenhormone da sind, den regulieren die übergeschalteten Zentren runter. Das heißt, diesen übergeordneten Zentren ist es aber relativ egal, wo die Hormone jetzt herkommen. Ob die jetzt aus der eigenen Schilddrüse kommen oder ob die irgendwie über das Futter aufgenommen wurden oder in Medikamentenform aufgenommen wurden. Die regulieren so oder so runter und senden der Schilddrüse das Signal, jetzt bitte weniger produzieren, was die Schilddrüse dann auch ganz brav tut.
Jetzt hast du eh schon ein paar Werte angesprochen. Ich kann mich nur jetzt beim letzten geriatrischen Profil daran erinnern und ich hatte ja letztens mit Karin das Thema überhaupt Blutbild. Das glaube ich, das T4 ist ja fast immer dabei bei so einem Blutbild. Das allein sagt aber jetzt ja noch nichts aus. Das heißt, ich glaube, es sind insgesamt 7 oder 8 Werte, die ich dann brauche, um nur annähernd ein Gesamtbild von der Schilddrüse zu bekommen. Liege ich jetzt richtig?
Oft schon. Also es kommt ein bisschen auf den Vorbericht an. T4 allein reicht auf jeden Fall nicht. Das kann man schon mal sagen. Weil okay. Dieser T4-Wert wird einfach durch viel zu viel beeinflusst. Sei es jetzt durch das Alter, durch den Zyklusstand des Hundes, Ernährung, andere Erkrankungen, Stress, was wir da nicht alles haben. Das heißt, es sind so viele Einflussgrößen, dass uns der T4-Wert allein eigentlich nicht wirklich was sagt. Das heißt, was ist wirklich Minimum mal dazu braucht, wäre der TSH-Wert. Der TSH ist ja das Hormon, was so direkt übergeschaltet ist aus der Hirnanhangsdrüse. Und manchmal ist es so, dass diese Kombination so eindeutig ist, dass man anhand dieser beiden Werte schon sagen kann, der Hund hat eine Unterfunktion. Das heißt, wenn der T4-Wert ganz, ganz niedrig ist und der TSH-Wert auf der anderen Seite aber ganz, ganz hoch und auch noch die körperlichen Symptome passen, dann kann das manchmal schon ausreichen, um zu sagen, ja, dieser Hund hat auf jeden Fall eine Unterfunktion. Das ist ja aber auch so der einfachste Fall. Der häufigste Fall ist ja eher der, dass die Werte im Graubereich sind und man sagt, ja, könnte vielleicht beginnen, vielleicht subklinisch, aber könnte halt auch durch irgendeinen anderen Einflussfaktor gekommen sein. Und dann brauchen wir in der Regel die anderen Werte in Ergänzung. Das heißt, dann können wir zum Beispiel die Antikörper bestimmen beim Hund. Die Antikörper können wir deswegen bestimmen, weil wenn der Hund eine Unterfunktion hat, ist es in der Regel so, dass der Körper die Schilddrüse selbst angreift. Das heißt, es ist eine Autoimmunerkrankung. Und diese Antikörper, die der Körper dooferweise gegen die eigene Schilddrüse bildet, da können wir eine bestimmte Art von Antikörpern im Blut messen, plus 2 Unterformen dieser Antikörper. Und das klingt jetzt erstmal super, das ist auch schon gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, es gibt noch so viel mehr Antikörper gegen die Schilddrüse, die wir aber nicht messen können. Okay. Das ist so ein Punkt, da fehlt es noch. Bei Menschen geht das teilweise schon. Aber wie gesagt, beim Hund haben wir dann nur die Möglichkeit, diese einen Antikörper zu messen plus ihre 2 Unterformen. Das heißt, in der Regel, wenn man alle misst, die geht, dann misst man 3. Das heißt, das ist so ein Einschnitt, den wir da haben. Gleichzeitig ist es so, dass der TSH-Wert, das Testverfahren ist einfach auch nicht ganz optimal, was wir da zur Verfügung haben für den Hund. Das heißt, auch da können wir uns nicht hundertprozentig drauf verlassen. Beim Menschen, vielleicht haben wir ja auch Menschen, die sich das anhören, die selber eine Schilddrüsenunterfunktion haben, da kann man ja eine sehr feine Einstellung machen über den TSH-Wert. Und viele Menschen, die das von sich selbst oder von Verwandten kennen, sind immer ganz irritiert, dass es beim Hund nicht so läuft. Dafür ist leider der Test, den wir haben, nicht gut genug. Dann können wir natürlich auch nochmal in Richtung freie Hormone im Blut schauen. Aber ja, insgesamt sind wir da ein bisschen limitiert. Und von daher müssen wir immer viele Sachen zusammennehmen, auch nicht nur die Schilddrüsenhormone selbst, sondern auch weitere Parameter im Blut checken und die Klinik, damit irgendwann ein Bild draus wird. Weil wir einfach alles zusammennehmen müssen, um den besten Schluss draus ziehen zu können.
Ja, wenn man das jetzt auf die Unterfunktion eben reduziert, weil wir gesagt haben, Überfunktion tritt ja sehr selten auf, ist es ja total schwierig, dann tatsächlich letzten Endes zu sagen, ja, ich fange jetzt mit einer medikamentösen Behandlung an, weil im blödesten Fall diese medikamentöse Behandlung ja die Schilddrüse weiter einschränkt in ihrer eigenen Produktion, sollte es denn keine Unterfunktion gewesen sein.
Das stimmt. Das Gute ist aber, das ist rückgängig zu machen. Das heißt, die Schilddrüse würde sich auch wieder erholen. Das heißt, wenn man jetzt für einen gewissen Zeitraum, üblicherweise sind es ja 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen, versuchsweise Schilddrüsenhormone gibt und schaut, wie ändern sich die Symptome und dann feststellt, wir setzen es jetzt wieder ab, um zu gucken, kehren die Symptome wieder, dann erholt sich die Schilddrüse, wie gesagt, auch wieder. Das dauert unterschiedlich lang. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie hoch war die Dosis, die der Hund gekriegt hat, wie lange hat das bekommen. Aber ich habe teilweise in der Schilddrüsenberatung auch Patienten, die haben jahrelang Schilddrüsenhormone bekommen und in der Aufarbeitung stellt sich dann aber heraus, höchstwahrscheinlich hat dieser Hund gar keine Unterfunktion und man entscheidet sich, die Hormone wieder abzusetzen. Dann, wie gesagt, dauert es unterschiedlich lang. Oft ist es aber so, dass nach 6 bis 8 Wochen die Schilddrüse wieder normal arbeitet und wir normale Werte im Blut beobachten können. Genau, das ist die gute Nachricht dabei.
Okay, das heißt tatsächlich, man kann durch eine Übergabe an Schilddrüsenhormonen die Schilddrüse nicht gänzlich zerstören. Oder nee. Gibt es schon so dieses, ich erhole mich nicht mehr?
Ist mir nicht bekannt. Okay. Dass die sich nicht wieder erholen würde, die Schilddrüse. Was man halt eher schauen muss, ist bei dieser Versuchsweisengabe, dass die sehr gut begleitet ist. Das heißt, es braucht definitiv Blutkontrollen, um zu schauen, wie hoch sind die Werte, weil ganz akut betrachtet eine Überversorgung viel gefährlicher ist als eine Unterversorgung. Das heißt, da müssen wir natürlich gut aufpassen, dass die Werte nicht zu hoch sind, auf der anderen Seite aber auch nicht zu niedrig. Manchmal habe ich es dann, dass im Nachhinein berichtet wird, ja, wir haben mal probiert, Schilddrüsenhormone zu geben und dann ist die Dosis aber im Nachhinein so, so niedrig gewesen, dass man da dann auch nicht irgendwie was von ableiten kann. Das heißt, ja, da muss es gut begleitet sein. Und was ich in dem Zusammenhang immer ganz wichtig finde, es gibt eine Studie, ich glaube, die ist aus 2013, wenn ich mich nicht alles täuscht, da wurden Hunde mit grenzwertig niedrigen Schilddrüsenhormonspiegeln und Verhaltensproblemen betrachtet, in 2 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat ein Placebo bekommen, die andere Gruppe wirklich Schilddrüsenhormone und die Halter haben evaluiert, wie sich das Problemverhalten ändert. Und die Placebo-Gruppe und die Schilddrüsenhormongruppe hat keinen signifikanten Unterschied am Ende gezeigt. Also beide haben sich gleich verbessert.
Okay, aber es hatten beide Training. Also es wurde dann trainiert an Verhaltensproblematiken auch oder es wurde nichts
verändert? Ich meine, es wurde nicht trainiert. Okay. Ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, Training ist nicht erfolgt. Ja, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren, weil der Hund ja nicht selber seinen Fragebogen ausfüllen kann, sondern dass nur über den Menschen geht und dass man sich da nicht täuschen lässt, dass man wirklich handfeste Dinge dokumentiert und nicht, dann so ein indirekter Placebo-Effekt stattfindet, weil man denkt, man gibt was und dadurch wird es dann besser.
Ja, wobei wieder dieses Umgekehrte, es ist halt auch leider der Bequemlichkeit unserer Eins zu schulden, dass wir versuchen, viele Verhaltensweisen unserer Hunde über ein Krankheitsbild zu definieren, weil dann müssen wir es ja nicht trainieren, weil dann können wir tatsächlich nichts dran ändern.
Ja, das kann tatsächlich zum Problem werden. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Hunde, wo lange Zeit eine Schilddrüsenunterfunktion nicht gesehen wurde und die dann die Verhaltensprobleme so lange hatten und die dann endlich aber ihre Diagnose haben und behandelt werden, dass sie natürlich auch so rapide besser werden, dass es für die dann auch wiederum auf der anderen Seite tragisch ist, wenn es so lange nicht entdeckt wird. Also ich finde, man muss immer gut in beide Richtungen schauen, aber sollte da trotzdem offen bleiben, dass es möglicherweise statt der Schilddrüsenunterfunktion vielleicht eine ganz andere Erkrankung ist. Das ist ja das häufigste Ergebnis meiner Schilddrüsenberatungen, dass wir sagen, naja, die Schilddrüse ist es wahrscheinlich gar nicht, aber das und das und das ist auffällig und dann landen wir hinterher bei einer ganz anderen körperlichen Erkrankung, die auch behandlungswürdig ist. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man da offen bleibt und sagt, es muss nicht nur die Schilddrüse sein, es ist gut und sinnvoll, sie zu untersuchen und auch wichtig, aber es könnte eben auch eine andere Erkrankung sein.
Jetzt muss ich ja sagen, ich selber habe das Glück, eine Tierärztin an meiner Seite zu haben, die sehr breit gefächert aufgestellt ist, die sich auch wirklich regelmäßig fort- und weiterbildet und die da wirklich in die Tiefe geht. Jetzt ist es aber bei uns leider in Österreich so, dass gerade am verhaltenstherapeutischen Sektor nicht viele Tierärzte zu finden sind. Wie ist da bei euch die Abdeckung in Deutschland? Ist das mittlerweile im Besserwerden oder bist du da noch sehr allein auf weiter Flur?
Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Es gibt in Deutschland über die GTVMT ist das eine Suche auf der Website für Verhaltenstierärzte. Das heißt, alle, die eine Zusatzbezeichnung haben oder einen Fachtierarzt, haben die Möglichkeit, sich da eintragen zu lassen. Das machen auch ganz, ganz viele, sodass man da schon schauen kann, wer ist in der Nähe. Wobei in der Nähe da immer noch ein bisschen relativ ist. Also es ist nicht wie bei den Haustierärzten, sondern in der Nähe meint jetzt so 2 Stunden entfernt vielleicht. ja, also so viele sind es da doch nicht, dass man es irgendwie mit Haustierärzten vergleichen könnte, aber es wird, würde ich mal sagen.
Ich glaube, der Stefan bietet ja da auch, also der Stefan Kronos, bietet ja da auch Ausbildungen in dem Bereich an für Tierärzte als Fort- und Weiterbildung im verhaltenstherapeutischen Bereich, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, für das verhaltenstherapeutische Training, ne? Genau.
Genau.
Die Angela Bartels ist auch noch mit dabei und jetzt überlege ich gerade, Dorothea John ist noch von den Tierärzten mit dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen vergessen.
Sie werden es uns verzeihen.
Ja, aber genau, da gibt es auf jeden Fall, was so verhaltenstherapeutisches Training angeht, die Möglichkeit, sich da vorzubilden und auch allgemein gibt es Module zentral organisiert, wo man da auch in den Bereich Verhaltenstherapie reingehen kann. Also ich kann es ja sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Feld. Was mir immer so gut gefällt, ist, genauso wie wir auch heute Abend schon gesprochen haben, dass man halt klar auf der einen Seite immer das Verhalten hat und das Training hat und auf der anderen Seite aber auch die Gesundheit ja so wichtig ist, sich da mit anzuschauen, weil ich es doch häufiger mal habe, dass die Gesundheit so komplett ausgeklammert wird und dann man ja im Training wie gegen Windmühlen kämpft und absolut keine Chance hat, da irgendwie von der Stelle zu kommen oder immer wieder zurückgeworfen wird. Auf der anderen Seite wird es aber auch nicht helfen, jetzt nur eine Erkrankung zu behandeln, weil das Verhaltensproblem wird dadurch häufig nicht verschwinden, weil wir da ja auch erlernte Komponenten mit dabei haben.
Ich mache ja gerade die Vorbereitung für meinen Bachelor in Canine Behavior Management und da hatten wir eben Pharmakologie als ein Thema. Und zwar nicht, um behandeln zu können, aber einfach, um zu wissen, dass es für viele Bereiche medikamentöse Unterstützung gibt und dass man
Ja.
da eben an die entsprechenden Tierärzte verweisen kann, um als Trainer für Unterstützung zu sorgen in den Bereichen.
Ja, das macht auch total Sinn. Also ich habe auch hier sowohl in der Nähe als auch weiter entfernt etliche Trainer, mit denen ich da wirklich gut zusammenarbeite. Und das ist ja auch wirklich der Weg, wie es in der Zukunft sein wird, ne? Das, oder sein sollte, dass man da sehr eng zusammenarbeitet, sowohl von der verhaltenstherapeutischen Seite als auch von den Trainern, als auch optimalerweise dann von den Haustierärzten direkt mit dabei. Dann kann es am besten funktionieren.
Was würdest du jetzt einem Hundebesitzer tatsächlich empfehlen, wenn der sagt, ich habe mich jetzt Dr. Google schlau gemacht und das hört sich alles an, wie mein Hund eine massive Schilddrüsenunterfunktion hat? Also wie sollte der sein diagnostisches Verfahren starten, um bestmöglich beraten zu sein, ob denn tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt?
Ja, das kommt immer sehr darauf an, in was für einer Tierarztpraxis er ist. Weil das ja ganz normal ist bei den Tierärzten. Man hat halt so seine Interessengebiete. Ich zum Beispiel bin eine absolute Oberniete in Orthopädie und allem, was damit zusammenhängt. Es liegt mir nicht, es interessiert mich auch fairerweise nicht so sehr, muss ich sagen. Und da bin ich immer froh, weiterzuschicken. Und das kann natürlich auch mal passieren, dass dieses Gebiet, was bei mir die Orthopädie ist, bei einem anderen Kollegen die Endokrinologie sein könnte. Und von daher, genau, wäre natürlich der erste Schritt, den Hund logischerweise beim Tierarzt vorzustellen, die Symptome zu schildern, die der Hund hat. Ich warne immer davor, direkt schon mit der Diagnose ins Haus zu fallen, weil man sich damit nicht unbedingt nur Freunde macht, sondern vielleicht erstmal bei den Symptomen zu bleiben und dann vielleicht einen leichten Verdacht zu äußern. Und als nächstes wird es dann so weitergehen, dass der Hund in der Tierarztpraxis einmal untersucht wird, körperlich geschaut wird, was wird da festgestellt. Anschließend wird eine Blutuntersuchung gemacht. Zu der Blutuntersuchung gehört mindestens mal ein großes Blutbild inklusive Blutchemie, also Leberwerte, Nierenwerte und Co. Und natürlich dann auch die Schilddrüsenwerte mit dabei. Man kann, das ist ja auch immer so ein bisschen eine finanzielle Frage, sicherlich sagen, wir messen erstmal nur T4 und TSH und wenn die nicht ganz eindeutig sind, dann fordern wir Werte nach vom Labor, weil so ein riesengroßes Schilddrüsenprofil nicht gerade günstig oder geschenkt ist. Und wenn man genug Blut abnimmt und genug Blut ins Labor schickt, dann kann man da innerhalb von ein paar Tagen mal anrufen und sagen, bitte das und das nochmal nachmessen. Dann muss der Hund auch nicht zweimal gepiekst werden. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob die Werte eindeutig sind und ob die gut mit den klinischen Symptomen, mit den Verhaltenssymptomen des Hundes zusammenpassen. Wenn ja, umso besser. Wenn nein, dann muss man immer schauen, ja, gäbe es noch andere Erkrankungen, Sachen, die wir vorher noch abklären müssten. Was ist mit der Fütterung? Ich habe es in letzter Zeit ziemlich häufig gehabt, dass Hunde mit selbstgekochten Rationen oder mit BARF-Rationen so einen massiven Jodmangel hatten, dass sie deswegen niedrige Schilddrüsenhormonspiegel haben, weil es Jod braucht, um Schilddrüsenhormone herzustellen. Und wenn Jod fehlt, dann sind auch die Werte niedrig. Und von daher, genau, muss man immer schauen, passt alles zusammen, passt es nicht zusammen. Wenn es nicht zusammenpasst, dann könnte man natürlich immer noch mal überlegen, ob man sich sonst noch mal extern eine Expertenmeinung einholt und da noch mal die Schilddrüsenhormone, die Werte anschauen lässt.
Ja, das ist ja das Schöne mittlerweile, dass auch da am Tierärztesektor viel Spezialisierungen stattfinden. Und das schätze ich auch an meinem Tierärzteteam so, dass wenn das Wissen nicht ausreicht, das sie selber haben, sie Spezialisten an der Hand haben, wo sie dich hinverweisen. Das heißt, also so wie du die Orthopädie angesprochen hast, ich habe halt meinen Tierarzt, der physiotherapeutisch oder chiropraktisch arbeitet. Ich habe meinen osteopathischen Tierarzt. Also man hat dann ja eh in seinen Fachbereichen die Tierärzte, die man wählt und eben seinen Haustierarzt, wo man halt für seine Impfungen, für Erstdiagnosen, für Blutbild, für diese Sachen dann einfach hingeht.
Ja, es ist wirklich die Entwicklung wie auch in der Humanmedizin. Ne? Da ist ja auch der Zahnarzt nicht der Kardiologe, zum Glück. Und das ist auch in der Tiermedizin immer mehr. Und die Tierärzte untereinander sind ja auch in der Regel alle gut vernetzt. Und ich habe meine Joker, die ich anrufen kann, wenn ich spezielle Fragen habe, sei es zur Orthopädie oder vielleicht zur Reproduktionsmedizin oder sowas in der Richtung umgekehrt. Habe ich auch bekannte Freunde, Kollegen, die mich dann anrufen, wenn es irgendwie um Hormone geht. Also ja, da ist es wirklich schön, wenn man sich austauschen kann, weil das ist mittlerweile doch so speziell und so weit vorangeschritten auch von der fachlichen Tiefe, dass das gar nicht möglich ist, da auf allen Gebieten Experte zu sein. Das ist nicht machbar.
Ja, es ist ja auch unter uns Hundetrainern immer so, also ich bin jetzt überhaupt niemand, der sich mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie beschäftigt. Es passiert mir immer wieder, dass ich mal Kunden habe, aber es gibt dann einfach wirklich Bereiche, wo ich sage, ich habe Kolleginnen oder Kollegen, die sich mit dem viel, viel intensiver beschäftigen. Mein Schwerpunkt ist einfach Nasenarbeit, mein Schwerpunkt ist die sportliche Unterordnung und halt noch allgemeines Alltagstraining. Aber sobald es hier eher in Ressourcenverteidigung, Hund-Hund-Aggression geht und solche Sachen, bin ich die, die auch weiterschickt. Und ja, es ist eigentlich schön, diese Entwicklung zu sehen und vor allem auch diese Netzwerke zu sehen, die dadurch entstehen.
Ja, absolut. So, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin nämlich gar nicht im Sport. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte Rallye-Obedience machen, dann schicke ich die auch immer freundlich, lächelnd weiter an meine Kollegen, die das, die da einfach in den Bereichen jeweils drin sind. Ne? Und im Trainerischen ist es genauso. Also da gibt es ja auch so viel, du hast gerade schon Nasenarbeit und so angesprochen, kann das ja gar nicht alles abdecken. Dafür, so groß ist das Hirn dann doch nicht, dass es funktionieren würde.
Vor allem wird es dann auch irgendwann unseriös, Dinge auszubilden, die man selber auch nicht in der Anwendung hat vielleicht und wo man einfach auch in der Materie nicht drin ist. Absolut, weil wenn ich so, also auch bei mir jetzt mit Verhaltensproblemen, da kommt halt von 15 oder 20 Hunden einer, der ein massives Problem hat. Bei allen anderen sind das halt Kleinigkeiten, wie ich sage, die treten halt bei allen Hundehaltern mal auf. Aber wo ich sage, also diesen einen schicke ich gerne weiter, weil ich einfach weiß, dass er woanders in viel besseren Händen ist.
Nee, das ist auch absolut sinnig und ich persönlich bin auch überzeugt davon, dass man auch dadurch irgendwie Kompetenz zeigt, dass man weiß, wann es eine gute Idee wäre, weiterzuschicken und nicht alles komplett abdecken oder selbst machen zu wollen, ja.
Hast du noch was, was du uns zur Schilddrüse erzählen möchtest, nachdem das dein Thema ist? Oder haben wir die Bereiche gut abgedeckt?
Einmal, ich glaube, wir haben die Sachen gut drin, die wichtig sind, ja.
Ja, also unsere Hörer wissen jetzt, was sie tun sollen, wenn sie das nächste Mal einen Verdacht haben. So auch gerade die Trainerkollegen oder auch Tierärztekollegen, die sich vielleicht nicht so sehr mit den Hormonen beschäftigen, wo, in welchem Bereich sie hingehen können, an wen sie sich wenden können. Meine Frage jetzt an dich, was möchtest du unseren Zuhörern über dich so als Werbung mitgeben? Was gibt es von dir? Ich glaube, ich habe auch gelesen, du bist Autorin. Welche Bücher findet man wo von dir? Es ist deine Zeit, Werbung zu machen.
Ja. Wo wir gerade beim Thema Hormone so schön sind und beim Thema Schilddrüse, möchte ich ganz gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen das Buch Schilddrüsenunterfunktion beim Hund aus dem Easy Dogs Hundebuch Verlag von mir ans Herz legen. Da können Sie gerne nachlesen, wenn Sie möchten, sich da so ein bisschen tiefer in das Thema einarbeiten. Das ist sowohl für Betroffene, also Menschen, wo die Hunde von der Schilddrüsenunterfunktion betroffen sind, geschrieben, weil es da unter anderem auch um die Therapie und um die Diagnose geht. Aber es ist eigentlich auch ganz spannend für Hundetrainer oder einfach interessierte Hundehalter, die sich vielleicht nicht sicher sind, die sich einfach allgemein informieren wollen, weil das ja schon in aller Munde ist momentan. Und wie gesagt, eine sorgfältige Diagnostik da einfach super wichtig ist, um sie wirklich zu entdecken, wenn sie denn da ist, aber um halt nicht so eine hohe Quote von Fehldiagnosen auf der anderen Seite zu haben, weil ich persönlich immer finde, das Tragische ist ja gar nicht, wenn der Hund Schilddrüsenhormone kriegt, obwohl er sie nicht bräuchte, da kann der Körper noch relativ gut mit umgehen, sondern das Fatale ist ja häufig, dass die eigentliche Grunderkrankung oder das eigentliche Problem übersehen wird und dadurch nicht behandelt wird. Und von daher, genau, es ist ein Buch, was leicht verständlich geschrieben ist. Man muss nicht Medizin studiert haben oder ähnliches, um da gut durchzusteigen. Die liebe Claudia Matten hat da ganz viele Grafiken reingebaut. Genau, das möchte ich gerne den Menschen ins Herz legen.
Und wenn Sie dich jetzt erreichen wollen, wenn Sie mit dir in Kontakt treten wollen, wie machen Sie das am besten?
Sie können über die Website, also über www.pfoten-werkstatt.de, gehen und da sich mal durchklicken, je nachdem, welcher Punkt jetzt gerade interessant ist oder den Punkt Beratung, haben wir auch einiges nochmal zur Schilddrüse zum Beispiel stehen und können dann da gerne per Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen.
Schön. Wir werden auf alle Fälle deine Website bei uns in die Shownotes reintun und dich auch verlinken, dann wenn wir die Facebook-Ankündigung machen. Die Frage, die wir allen stellen, ich weiß nicht, ob du in unseren Podcast reingehört hast und vorbereitet bist, ansonsten stelle ich sie trotzdem, ist, was ist derzeit oder generell dein liebstes Trainingstool? Also was verwendest du im Training, im Umgang mit deinen Kunden, mit deinen Patienten, was würdest du nicht missen wollen?
Meine Antwort ist total lustig. Also tatsächlich trifft mich die Frage unvorbereitet. Von daher ist es jetzt eine ganz spontane Antwort. Und ich benutze total gerne, so banal wie es ist, Futtertuben.
Okay.
Ich mag sehr gerne Hunde an Futtertuben schlecken lassen, um Futter als Verstärker zu geben, weil ich gerade im Bereich Ernährungsberatung auch so viele Hunde habe, die nur eine spezielle Diät kriegen können. Und man in Futtertuben eigentlich egal, was der Hund für ein Problem hat, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, sich immer irgendwas Leckeres zusammenpanschen kann, um das in die Futtertuben reinzuführen und um trotzdem noch einen hochwertigen Verstärker zu haben. Und es fährt die Hunde auch direkt noch runter, beruhigt so ein bisschen, Belohnung dauert lange. Du merkst schon, ich bin Fan.
Futtertuben-Fan. Na, wir haben das jetzt auch gerade bei einem Kundenhund eben angewandt, der sehr, sehr oral veranlagt ist und einem Flat-Coated. Und da habe ich jetzt ihm den Tipp gegeben, weil das auch Allergiker ist, einfach das Trockenfutter, das er fressen darf, mit Wasser pürieren und dann eben in Futtertuben abzufüllen.
Ja, ja. Also allein das ist ja meist schon, finden ja schon viele Hunde irgendwie cooler, ja. Als wenn es das Trockenfutter einfach so gibt. Ja.
Es ist auch meistens, also ich hatte das jetzt am Wochenende auf dem Seminar auch, dieses ein Futterstück einfach nur geben, ist so emotionslos. Und wenn wir aber schon an dieser Futtertube drücken müssen, ja. Vermittelt das oft schon so viel mehr.
Ja, definitiv. Und ich mache ja auch recht viel Medical Training und Co., Tierarzttraining. Und auch da, also es ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool, wenn man doch leichter ein Stillhalten hat, als wenn die Hunde so hapsig einzelne Kekse sich abholen. Plus, ja, man da einfach auch eine längere, ruhigere Form der Belohnung hat, ja.
Ja, absolut, absolut. Ich gebe dir zu 1000% recht, ich liebe dieses Tool auch. Also ich nutze es ganz gerne auch für den Rückruf.
Ja, das stimmt.
Das ist auch gut. Und wie gesagt, Medical Training, ja, absolut. Kann ich dir nur voll und ganz beipflichten.
Sehr gut. Sind wir zwei
Tuba-Fans. Aber du bist die Erste, die Futtertube erwähnt hat. Also wir hatten schon viele Sachen, aber die Futtertube war jetzt erstmalig.
Ich nutze auch andere Dinge gerne, aber das kam mir direkt als Erstes gerade in den Sinn.
Du, ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen für das nette Gespräch. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Einblick geben können, dass wir nicht alles auf Hormone schieben können, aber dass es doch Sachen gibt, die durch Hormone ausgelöst werden.
Ja.
Und ich hoffe, wir konnten unseren Hörern wieder mal ein bisschen was mitgeben, was Neues mitgeben und vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich Gedanken über das Thema gemacht hat, nochmal so den Anstoß geben, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen.
Das würde mich freuen.
Ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir hören uns mal wieder.
Vielen Dank. Bestimmt, das wünsche ich dir auch.